ARD.
Berlin Sounds
Inside.
Hallo, Anja Kaspari begrüßt euch zu einer neuen Folge von Berlin Sounds Inside, dem Musiktalk aus der Hauptstadt. Heute mit dem international bekannten DJ Paul van Dyk, der in Ost-Berlin aufgewachsen ist und der immer weg wollte aus der DDR. Paul und ich, wir sind ja ungefähr gleich alt, also beide Boomer. Und ich fand's interessant, wie der eine für die Freiheit so vieles in Kauf genommen hat und die andere Freiheit als solche also gar nicht empfunden hat, weil sie für mich selbstverständlich war im Westen. Das sind so die Subtexte und Gefühle, die mitschwingen, wenn man sich unterhält. Denn man gleicht ja auch immer alles mit seinem eigenen Erleben ab, wenn der andere was erzählt. Also kurzum, ich mag Paul van Dyk sehr. Ich finde es spannend, wie er so ein Denker, Humanist und Menschenfreund ist und wie er das so beschreibt. Ich nenne ihn ja auch einmal in dem Gespräch sogar Guru. Er könnte mein Guru sein. Und jedes Mal, wenn ich an der Siegessäule vorbeifahre, hier in Berlin, Straße 17. Juni, wo die Goldelse oben drauf ist, muss ich an Paul van Dyk denken. Und wieso, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Heute zu Gast einer der bekanntesten DJs der Welt, der sich schon in den 90ern auch international einen Namen gemacht hat. Herzlich willkommen, Paul van Dyk.
Hallo.
Na, seit wie vielen Jahrzehnten bist du eigentlich in der Welt unterwegs? Jetzt bist du gerade aus Amsterdam gekommen, immer
na,
unterwegs.
Na, so drei, seit Anfang der 90er Jahre.
Über 30 Jahre schon. Und macht auch immer noch Spaß?
Ja, also ich habe mir diese kindliche Freude am Musikmachen und natürlich auch am Präsentieren der Musik einfach bewahrt. Ich glaube, das ist auch ganz essentiell, um da so lange dabei zu bleiben.
Was machst du eigentlich am liebsten, Paul? Songs komponieren oder anderer Leute Songs remixen oder live auftreten?
Also ich bin schon eigentlich am liebsten im Studio und werkel so zunächst mal einfach nur für mich dahin. So. Und wenn dann mir was gefällt, dann bin ich auch bereit, das in die Welt zu tragen. Aber das ist schon so der mein Lieblingsteil dessen, weil das ist ja auch so, damals zur Zeit, als ich angefangen habe, da war so der Freak der DJ in der Ecke. Also das ist jetzt natürlich heute alles ein bisschen
Dunkeln.
Anders. Im Dunkeln, genau. Und da fühle ich mich auch nach wie vor eigentlich am wohlsten.
Hast du zu Hause ein Studio?
Ja.
Ja. Und wie oft werkelst du darum? Jeden Tag? Nee, oder?
Also das eine ist, es ist mehr so eine Art, ich sehe mal wie so eine Art Komponierecke, die ich da habe. Ich habe ja ansonsten, wenn ich unterwegs bin, auf der Bühne wie so ein kleines Recording-Studio dabei mit meinem Computer und Controllern, all solche Sachen. Insofern habe ich die Möglichkeit, egal wo ich bin, immer auch irgendwie Musik zu machen und aufzunehmen, weil wenn es nicht auf der Bühne ist, ist es halt bei mir im Hotelzimmer. Hm. Und wenn es dann daran geht, die Sachen fertig zu machen, dann geht es halt in ein richtig Aufnahmestudio und da werden Sachen dann richtig abgemischt.
Dann machst du auch noch gerne Radio, ne? Du hast ja diese Vonix Sessions, die genau. Radiosendung früher, jetzt ist es auch ein Podcast, aber wird auch auf Radiosendern weltweit ausgestrahlt.
Ja.
Das macht dir auch Spaß, ne? Radiosendung machen und anscheinend auch noch Bücher schreiben.
Na, Bücher schreiben, es gab halt einen Anlass und zu diesem Anlass gab es eben dann auch ein Buch, weil ich angeregt worden bin. Das wäre doch mal interessant, die Geschichte auch meines Unfalls oder vielmehr auch, sagen wir mal, der Gesundwerdung aufzuschreiben.
Ja.
Und insofern, es ist jetzt nicht unbedingt so mein großes Ziel, Bücher zu schreiben. Das mit dem Radio ist insofern halt für mich immer und wird auch immer wichtig bleiben, weil ich bin halt ja übers Radio überhaupt zur Musik gekommen. Und für mich war Radio als Kind der DDR auch so das Tor zur offenen Welt.
Okay, wir machen jetzt weiter mit der DDR oder mit deinem Unfall. Du kannst aussuchen.
Ja, jetzt beides nicht unbedingt so die schönsten Momente in meinem Leben.
Okay, dann vielleicht erstmal der schönere. Weiß ich nicht. Also,
na, wir können ja chronologisch anfangen und okay. Dann die DDR erstmal aufgreifen.
Okay, du bist ja gebürtig aus Eisenhüttenstadt, aber ich glaube zum Beginn der Schule bist du mit deiner Mutter nach Berlin.
Genau.
Und ja, dann seid ihr dann aber, ihr habt einen Ausreiseantrag gestellt.
Genau.
Und ulkigerweise seid ihr eine Woche vorm Mauerfall, also im November 89, dann rübergekommen in den Westen.
Ja.
Dabei, vielleicht solltest du das nochmal erklären, so ein Ausreiseantrag, den hat man ja nicht einfach so in der DDR gestellt. Der hat ja manchmal Jahre gedauert, oder?
Ja, also bei uns waren es auch einige Jahre. Und ja, es ist natürlich irgendwie klar, im Nachhinein kann man sagen, es ist ulkig, aber es war natürlich schon relativ dramatisch für mich als jemand. Ich war damals 17, ich hatte nichts, insofern war da für mich auch nichts zurückzulassen. Aber meine Mutter, wir hatten natürlich schon so einen kleinen Haushalt, wir hatten einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und eine Waschmaschine und sowas. Das hatten wir dann halt plötzlich alles nicht mehr.
Das habt ihr wahrscheinlich zu einem Spottpreis verkauft.
Genau, und eine Woche später hätten wir natürlich all diese Sachen noch gehabt. Insofern war das natürlich ein Stück weit, sagen wir mal, ein dramatischer Übergang. Aber auf der anderen Seite, ja, es war unser Wunsch, das Land zu verlassen, die DDR zu verlassen. Und das haben wir dann natürlich, auch wenn es eben kurz vor Schluss war, auch gern angenommen.
Aber ich meine, das bedeutete ja auch Repressalien, oder? Also allein, wenn man den Antrag gestellt hat, war man ja schon persona non grata, oder?
Ja, also wir sind unregelmäßig, regelmäßig zitiert worden zum Ministerium des Innern, was nichts weiter war als so eine Art Stasi-Außenstelle, und sind dann auch verhört und befragt worden. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, dass der Herr dort vor mir saß und meinte, wenn ich mich verpflichten würde, in der DDR zu bleiben, würden sie meine Mutter sofort ziehen lassen. Und sie würden mir eben auch in Aussicht stellen, dass ich auf jeden Fall studieren dürfte und so weiter.
Was wolltest du studieren eigentlich?
Damals hatte ich jetzt noch gar nicht so eine Idee davon, aber der Punkt war ganz einfach der, man muss sich vorstellen, was für ein pervertiertes System es ist, einem 16-, 17-Jährigen zu sagen, du wirst deine Mutter nie wieder sehen, dafür kann sie aber gehen und du machst dies und jenes. Es ist schon grenzwertig, was da abgelaufen ist und was wir erleben mussten. Ja, ich bin froh, dass es vorbei ist.
Trotzdem wüsste ich noch gerne, viele haben sich ja mit dem System irgendwie arrangiert. Also um da wirklich weg zu wollen, wolltest du auf keinen Fall zur NVA oder was waren so die Gründe?
Also es war so, dass meine Mutter hat mich eigentlich immer zu jemand erzogen, der Sachen hinterfragt, erzogen. Und sie hat halt nie mich da in die Richtung gedrückt, irgendwie von wegen so ist es und so wird es sein. Das heißt, ich habe halt wirklich immer Fragen gestellt, auch in der Schule. Und das hat natürlich auch zu dem einen oder anderen Problem geführt. Meine Mutter wurde des Öfteren mal dann einfach in die Schule zitiert und dann wurden da halt Fragen gestellt, warum, wieso und weshalb ich denn anders ticken würde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, meine Mutter hat einfach irgendwann auch festgestellt, dass für mich wird es nicht besonders fröhlich enden, wenn die DDR weiter besteht und ich in der DDR meine, sag mal, weltoffene Sicht weiter versuche auszuleben. Und insofern hat sie dann den Ausreiseantrag gestellt. Als ich 16 wurde, habe ich den dann eben mitgestellt. Und wie gesagt, mit 17 durfte man dann ausreisen.
Ja. Und ist deine Mama bestimmt krass stolz auf dich? Ich meine, hey,
ich glaube,
du bist Paul van Dyk.
Naja, aber ich glaube, alle Eltern sind irgendwie stolz auf ihre Kinder. Insofern, ich würde das jetzt nicht unbedingt auf meine Karriere oder sowas. Ich glaube, sie ist stolz auf den kleinen Paul, dass aus dem ein halbwegs vernünftiger Mensch geworden ist, egal was auch immer ich jetzt beruflich mache.
Okay, aber du könntest ihr riesige Fernseher und mehrfach sehr viele Waschmaschinen schenken.
Ja, also es ist so, dass sie hat jetzt auf jeden Fall einen schönen Fernseher und auch eine Waschmaschine.
Du hast ja dann 91, 92 zum ersten Mal als DJ im Tresor aufgelegt. Da warst du ja auch noch blutjung, 20 oder so. Also wie kamst du denn schon an diese wichtige Stelle?
Es war so, dass für mich war Radio immer ganz doll wichtig. Und ich habe halt viel über elektronische Musik gelernt, indem ich Radio gehört habe. Und als die Mauer weg war, bin ich halt in die ganzen Clubs gegangen und habe angefangen, für mich selbst und für Freunde so Tapes zu mixen. Und einer meiner Freunde,
Kassetten.
Kassetten, genau. Mhm. Und einer meiner Freunde hat tatsächlich so eine Kassette am Tresor an der Tür, hier hört doch mal und so, das ist cool, das hören wir so. Und daraufhin bin ich dann eingeladen worden, dort mal zu spielen. Und insofern bin ich jemand wie Dimitri Hegemann auch natürlich sehr, sehr dankbar für die Unterstützung.
Der Tresorbesitzer.
Genau, mhm. gerade am Anfang meiner Karriere so. Wemt vielen anderen auch, aber so kam es zum Tresor.
Meinst du, heute würde das auch noch so gehen?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, heutzutage funktionieren die Sachen ja eher über irgendwelche Social-Media-Aktivitäten, die jemand hat. Und dann hat man eventuell die Möglichkeit, irgendwo zu spielen. Also je dümmer der TikTok-Post ist, umso eher die Chance, irgendwo eine Möglichkeit zu bekommen, glaube ich.
Du magst TikTok nicht?
Sagen wir mal so, für mich ist die Beschäftigung für Musik schon etwas tiefgreifender als ein 10-Sekunden-Spot, in dem man sich lächerlich macht mit irgendeinem Ton.
Okay, wir hören jetzt mal 15 Sekunden Musik von dir, ja? Von deinem Debütalbum, 94 war das, Fallen Angel heißt der Song. Ist mit dem Engel eigentlich die Goldelse gemeint, also die Skulptur auf der Siegessäule in Berlin?
Zunächst mal ja. Wobei aber auch so die Geschichte von dem Track ist ja ein bisschen anders. Wurde ja viel, viel später eigentlich
ist
erst
so ein Slowburner, oder?
Zu dem Erfolg. Nee, es war so, dass also 94 kam das Debütalbum raus mit dem Track drauf und eigentlich war Fallen Angel so eine Art Zweitverwertung von einem anderen Stück Musik auf dem Album. Ich war das allererste Mal in den USA und habe das allererste Mal als kleines Ossi-Kind einen wirklichen Sonnenuntergang im Meer gesehen, als ich in L.A. war.
Und Entschuldigung, er hatte doch Hiddensee oder so, da hättest du es doch auch mal sehen können.
Da weiß nicht, da hat es uns nicht hin.
Warst du nie?
Nee. Okay. Also ich war mal in Prero, aber der Sonnenuntergang da war auf jeden Fall nicht so, nicht so weh. In LA. Auf jeden Fall, als ich zurückkam, hatte ich so Studiozeit gebucht und habe da einen Track gemacht, der ist auch auf dem ersten Album, der heißt A Magical Moment. Und da war noch so viel Musik übrig, dass daraus quasi Fallen Angel entstanden ist. Und das war auf dem Album. Und es wurde halt eben so ja stückchenweise ein sehr beliebtes Stück Musik. Und als dann mein erstes Album in Großbritannien veröffentlicht wurde, haben die ja gesagt, na, wir brauchen auch eine Single, mit der wir das Ganze rausbringen. Und die haben sich dann für Fallen Angel entschieden. Und das war letztendlich dann auch der Punkt, wo der Track erfolgreich wurde.
Das war dann 4 Jahre später, also 98.
Genau.
Und waren in dem Video nicht auch Ausschnitte von der Love Parade? Deswegen dachte ich, du hättest das für die Love Parade geschrieben.
Ich glaube, das ist die Variante, die 2008 wieder veröffentlicht worden ist, als es in den USA wieder veröffentlicht wurde.
Okay.
Es war ja damals noch so, dass man dann in dem Moment nicht so wie heutzutage dann irgendwie auf irgendwelchen Plattformen und dann ist es einmal global da, sondern es gab ja dann individuelle Plattenfirmen, die sich dann auf die speziellen Territorien konzentriert haben. Und ja, insofern ist das allererste Video, also zum ersten Release gab es gar kein Video. Dann zu der 98er, das glaube ich, das wurde tatsächlich in Cancun gedreht, in Mexiko. Das ist so, da wurde mir so komisches Zeugs für Schmetterlinge ins Gesicht geschmiert, damit Schmetterlinge in meinem Gesicht landen und so. Also es war schon ein bisschen eigenartig.
Hat das funktioniert?
Ja, die sind dann wirklich, also es hat gestunken und gekitzelt. Also das ist so meine Erinnerung an das erste Video von Fallen Angel. Und das zweite, das ist in der Tat, wo dann eben auch Footage von der Love Parade drin ist.
Mhm. Apropos Love Parade, hast du da auch öfter mal aufgelegt?
Ja, also ich war häufig dabei und insofern ja, habe ich da natürlich auch eine enge Beziehung und Bindung zu und diese Erfahrung möchte ich auch nicht missen.
Wenn du jetzt Straße des 17. Juni langfährst, an der Siegessäule vorbei, wo dein Engel oben drauf steht, hast du dann manchmal so Anflüge von Traurigkeit oder dass es so nicht mehr ist in Berlin, dass es diese Zeit nicht mehr gibt oder weil hat sich Berlin verändert oder nicht?
Nein, das sind ja zwei unterschiedliche Punkte. Also der eine ist der, also ich bin jetzt schon nicht unbedingt jemand, der so nostalgisch nur zurückschaut und sagt, oh, das war alles viel besser. Ich finde, die Love Parade hatte ihre Zeit und das war auch toll. Und es gibt ja auch nach wie vor diverse Musikparaden, die ja auch erfolgreich sind, die auch, wo auch viele Leute hingehen. Für mich, wie gesagt, war das die Zeit der Love Parade und das war schön, dem traue ich jetzt nicht nach. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich Berlin natürlich aber verändert. Also ich würde auch ein Stück weit sagen, aus diesem Kreativpool, der Berlin war, auch gerade in den 90ern, da ist halt nicht ganz so viel übrig geblieben. Und auch aus dieser Berliner Gemeinsamkeit.
Die Stimmung, meinst
du? Die Stimmung als solches ist ein bisschen abhandengekommen, ich glaube, dem ganz allgemeinen gesellschaftlichen, politischen Vibe, den wir gerade haben, auch natürlich geschuldet ist. Warum sollte Berlin da anders sein?
Wie gefällt dir der gesellschaftliche Vibe, den wir gerade haben?
Sag mal so, ich finde ein...
Du bist ja politisch engagiert, du bist ja auch in einer Partei.
Ja, also ich finde, da ist ein respektvoller, toleranter Umgang miteinander und auch im Gespräch miteinander bleiben ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, wir sind auch ein Stück weit auf dem Weg, dass, also zum einen haben wir viel davon schon verloren. Also wenn man sich teilweise anschaut, was bei Social Media so los ist, wie Leute diskreditiert werden, diffamiert werden, wie bewusst Sachen falsch verstanden werden, sind wir ja schon auf einem nicht ganz so tollen Weg, was das betrifft. Und ich wünschte mir, wir würden da eher wieder zu dem zurückkommen, was uns als Menschen auszeichnet, nämlich ein Miteinander, Empathie, auch nicht immer nur das Negative in dem sehen, was jemand gesagt hat, sondern vielleicht zu versuchen, wo kommt der her, ein Verständnis zu entwickeln füreinander, um einen gemeinsamen Weg aus den vielen Problemen, die ja durchaus da sind.
Aber woher kommt es, dass diese Toleranz so abgenommen hat? Hast du eine Erklärung dafür?
Ja gut, die einfache wäre jetzt, dass man sagt irgendwie, dass wir alle in unseren eigenen Blasen stattfinden, der getriggert von irgendwelchen Algorithmen uns nur noch das zuschießt, irgendwie was wir so hören wollen und alles andere ausschließen. Aber vielleicht geht das auch ein bisschen zu kurz. Also ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Ding, was wir haben, dass wir verlernt haben, das Gegenüber zu verstehen.
Man will es nicht mehr verstehen.
Nee, ich glaube, wie gesagt, das ist gar nicht, dass ich da mit dem Finger zeige oder sonst was nicht. Ich will mich da auch gar nicht ausschließen, aber dass wir für uns selbst so eine Art moralischen Kompass anlegen, wo wir sagen, wir sind immer richtig und gar nicht versuchen zu verstehen, warum denkt jemand anders. Wo kommt der her und warum und wieso und weshalb hat der eine andere Sicht auf die Dinge? Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir haben und was ja auch, sich zuspitzt. Also wir haben ja alle gedacht, irgendwie, nachdem wir die Ampel hatten, das war schon der Gipfel von dem, was da an Kommentaren und an offensichtlichen Missverstehen wollen stattfindet. Aber spitzt sich ja immer weiter zu.
Mhm. Eigentlich ist es ja ein Wunder, dass du jetzt hier sitzt, ne, mir gegenüber. Du hättest auch vor 9 Jahren den Löffel abgeben können.
Ja.
Jetzt kommen wir zu deinem krassen Unfall, den du und auch also in einem Buch festgehalten hast. Im Leben bleiben heißt das Buch. Das ist ja zusammen mit deiner Frau geschrieben.
Ja.
Also die hat das erste Kapitel geschrieben. Mhm. Also dass du auf einer Bühne, ich glaube in Holland war das, während eines Konzerts in ein Loch gefallen bist.
Ja, also die Bühne war halt einfach nicht so gebaut, wie sie hätte gebaut sein sollen.
Keine und da Löcher war auf der Loch, Bühne.
Und dann war einfach nur so schwarzer Stoff drüber gespannt. Und da bin ich dann halt durch, bin so 6,5 Meter in die Tiefe. Und was mir zunächst erstmal das Leben gerettet hat, war halt natürlich der Bühnenaufbau, weil ich weiß nicht, inwiefern unter einer Bühne ist ja so ein sogenanntes Tossing. Das sind diese Querstangen. Und da bin ich quasi so hin und her gebounced und nicht direkt unten aufgeschlagen. Aber die Verletzungen, die ich auch bei dem Hin- und Her-Bouncen mir zugezogen habe, die waren schon so, dass es auch sehr, sehr, sehr knapp war alles. Und
also du hast dir Wirbel gebrochen, ne?
Genau, ich hatte quasi 2 Brüche am Wirbel. Ich hatte ziemlich heftige Gehirnverletzungen, also mit Einblutung. Und ich hatte halt sehr, sehr viel Glück, dass halt die Koryphäe für derartige Verletzungen der Holländer gerade in seinem Krankenhaus im UMC in Utrecht wegen einem anderen Fall vor Ort war und sich dann mich angeschaut hat und gesagt hat, okay, wir müssen das und das und das sofort einleiten und machen, weil wäre der erst am Montag zur Arbeit gekommen, dann wäre ich jetzt im Zweifelsfall vielleicht am Leben, aber mit Sicherheit nicht in der Lage, so halbwegs vernünftig zu artikulieren.
Du saßt ja eh eine Zeit lang im Rollstuhl auch.
Ja, es war in der Tat so, als meine Frau und meine Mutter dann im Krankenhaus ankamen, war so die erste Information, die sie bekommen haben, dass sie erstmal froh sind, dass meine lebenswichtigen Organe quasi mitmachen, aber dass ich höchstwahrscheinlich nicht mehr weiß, wer ich bin oder wer die beiden sein werden oder auch überhaupt so grundlegende Sachen, wie die funktionieren. Und es war in der Tat so, dass vom Sprechen über eine Gabel halten, Löffel halten, Essen bis hin zum Laufen, ja, musste eben alles wieder erlernt werden. Und ja, ich war halt auch, ich glaube, insgesamt so 5-6 Wochen im Rollstuhl, ohne zu wissen, ob es irgendwann mal wieder gehen wird mit dem Laufen.
Wie geht's dir jetzt? Hast du noch irgendwelche, merkst du noch was davon?
Ja, also ich bin halt so ein Schmerzpatient. So, also ich habe so ein Grundlevel an permanenten Schmerz überall und alles, weil bei mir ist es halt so, dass das Analysezentrum ist ja beschädigt worden. Das heißt, mein Körper sagt die ganze Zeit, da ist ein Schmerz, auch wenn er faktisch nicht da ist. Okay. Man lernt damit umzugehen und ja, das ist halt Teil meines Lebens mittlerweile. Und
wenn du dich jetzt gerade scannst, wo tut's dir da weh?
Das ist so ein, wie so eine Art Grundrauschen. Das ist so überall so ein, so.
Tut mir leid.
Nein, es muss überhaupt nicht. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin super froh, dass ich überhaupt an diesem Leben noch teilnehmen darf. Irgendwie, weil das war halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr knapp. Und viele der mich betreuenden Ärzte haben halt auch wirklich gesagt, es grenzt ein Stück weit an Wunder. Sowohl die Art und Weise, wie ich wieder zu mir gekommen bin, als auch die Tatsache, wie schnell es letztendlich ging und die Dynamik. Und da kann ich nur sagen, da habe ich halt ganz, ganz viel meiner Frau, meinem Umfeld und auch der Musik zu verdanken, weil ich immer einen Grund hatte, festzuhalten und mich wieder hineinzukämpfen.
Warst du noch mal bei dem Festival?
Nein.
Nein. Aber apropos Festival. Vor 2 Jahren ist ja das Nova Festival in Israel überfallen worden von der Hamas, ne? Und hunderte von Techno-Fans wurden massakriert und getötet. Insgesamt sind ja, glaube ich, 1200 Zivilisten gestorben. Es war definitiv, denke ich, ein schwerer Tag für die Techno-Szene. Aber, also kanntest du DJs, die da aufgelegt haben?
Ich kannte persönlich niemand, aber es ist natürlich immer dramatisch, wenn in einem solchen Konflikt unschuldige Leute sterben, die damit grundsätzlich nichts zu tun haben. Und gerade bei diesem Festival, das waren ja nun gerade auch Leute, die ein friedliches, tolerantes Miteinander zelebriert haben.
Deswegen mein Aber, weil
das genau
in der Musikszene war gar keine Solidarität so richtig zu spüren, ne, in dieser Techno-Club-Szene.
Das weiß ich nicht, inwiefern diese Sachen dann auch vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, dass sie so wahrnehmbar wurden. Ich habe schon sehr viel Anteilnahme auch festgestellt. Mhm. Das Problem ist einfach, dass diese ganze Problematik so komplex ist, dass man, glaube ich, als Künstler schon fast ein Problem damit hat, sich da irgendwie in der Form zu positionieren, was den politischen Rahmen betrifft und sich nicht nur auf das zu fokussieren, was essentiell ist, nämlich das Humanistische, dass man, es geht um Menschenleben, es geht um das Miteinander und es sollte eigentlich egal sein, an welchen Gott man glaubt, welchen Pass man hat. Es geht, wo ich vorhin ein bisschen drauf war, es geht um das Miteinander, um das Miteinander ins Gespräch zu kommen und gerade in diesem Konflikt sind natürlich so viele Aspekte zu berücksichtigen, dass ich mich als Mensch ganz klar gegen jede Form von Gewalt positioniere. Aber dass es einem natürlich auch ein Stück weit schwerfällt, einen Lösungsansatz zu finden und sich damit in irgendeiner Art und Weise zu positionieren. Ich finde es ganz, ganz, ganz furchtbar, was da passiert ist. Und dass eben gerade auch junge Leute, die eben einen offenen, kosmopolitischen, friedvollen Lebensstil geprägt haben und gelebt haben, dass die Opfer eines solchen Angriffs geworden sind. Auf der anderen Seite ist natürlich auch vieles von dem, was im Gaza passiert ist, nicht zu akzeptieren. Und ich glaube, da sind wir eben wieder an dem Punkt. Man muss miteinander aufeinander zugehen.
Würdest du denn zum Beispiel in Israel spielen?
Ich habe oft in Israel gespielt. Ich habe auch.
Hast du dann auch Bedrohungen bekommen vom BDS oder von pro-palästinensischen Organisationen?
Nein, weil ich habe halt genauso auch im Libanon gespielt und ich kenne zum Beispiel eben auch die Geschichte, oder das ist keine Geschichte, sondern das ist etwas wahr Erlebtes, dass Freunde von mir aus dem Libanon Freunde von mir aus Israel getroffen haben, und zwar in Ibiza bei einer Veranstaltung von mir, und einfach seitdem dicke, feste Freunde sind, weil sie einfach festgestellt haben, sie leben im selben Gebiet Europas und sie wollen eigentlich für ihre Kinder und für ihre Zukunft nichts anderes als Frieden und was Positives im Leben. Und das ist aufgrund vieler politischer und geostrategischer Interessen leider nicht möglich ist. Aber dennoch halte ich es auch für ganz, ganz wichtig, Leute, die eben auch ein friedvolles, kosmopolitisches Miteinander in ihrem Leben als Grundessenz haben. Und diese Leute findet man in Israel genauso wie im Libanon zum Beispiel, dass man die unterstützt und nicht allein lässt. Und deswegen ist es für mich in dem Moment nicht, dass wenn ich zum Beispiel in Israel spiele, ich muss sagen, ich habe jetzt seitdem dort nicht gespielt, seit dem Konflikt.
Aber du würdest dich nicht einschüchtern lassen, du würdest es tun.
Ich unterstütze in jeder Form jeden, der friedvoll und demokratisch agiert. Und ich finde, dass man gerade auch in Gegenden, wo gerade was anderes stattfindet, mit einem friedfertigen, friedvollen, demokratischen Ansatz präsent sein sollte. Und die Leute dort allein zu lassen, ist auch nicht der Weg, den man gehen sollte. Es geht darum, die Leute zu unterstützen. Ich kenne das zum Beispiel auch gerade aus dem Libanon, wo versucht wurde, zum Beispiel dort eine Demokratie aufzubauen und wo dann irgendwie der damalige Präsident Hariri mit einer Bombe umgebracht worden ist. Und ich sollte ein paar Tage später dort spielen. Und ich habe den Veranstalter gefragt, wie seht ihr das? Und er meinte, bitte, bitte kommen, weil wir versuchen hier ein friedvolles, demokratisches Land zu werden und aufzubauen. Unterstützt uns bitte dabei. Und ich bin dahin gefahren und habe das gemacht. Und wie gesagt, das geht's gar nicht um eine Positionierung meinerseits, sondern es geht immer um die ganz allgemeine Unterstützung für jeden, wo es um Toleranz und Respekt geht und um friedvolles Miteinander. Das ist das, was ich unterstütze, und da werde ich auch immer vor Ort sein.
Paul, du bist voll wie so ein Guru. Also ich denke mir, das kommt bestimmt durch den Unfall. So, weißt du, so philosophisch deep bist du, finde ich.
Ich habe mich schon immer für viele Sachen interessiert. Und okay. Es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die jetzt, weil ich mich eben nicht klar für die eine oder andere Seite positioniere, irgendwie kritisieren werden im Nachgang diese Aufzeichnung. Das ist leider so. Aber da kann ich immer nur wieder daran appellieren, vielleicht auch einfach mal auch zu verstehen, warum ich so denke. Warum ich mit meinem Hintergrund, mit meinen Erfahrungen, wie ich in der DDR groß geworden bin, immer dafür plädiere, für freiheitliche Grundrechte einzustehen. Und das gilt halt auf allen Ebenen.
Ist deswegen auf deinem neuen, in diesem Jahr erschienenen 12. Album, This World is Ours, auch dieses Lied über Hoffnung?
Hope is the spark in the darkened sky, a whisper of light where the shadows lie. Though the road may twist and the night feel long, hope is the rhythm, the heart of the song.
Schön. Und ich frage mich, sprichst du da oder ist das irgendein bekannter Schauspieler?
Nein, das ist tatsächlich, der Track ein Stück weit ein Experiment gewesen. Und zwar geht es bei dem Album This World is Ours um den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf unser aller Leben, unsere Zukunft und das, was da so passiert. Das ist in der Tat ein generierter Text von einer KI, und auch die Stimme ist KI generiert.
Und da schaffst du dich ja selber ab.
Und was mich eben an der Sache eben in der Tat auch genauso erschreckt, ist die Tatsache, dass diese KI es geschafft hat, Worte zu finden, die durchaus sehr menschlich daherkommen, und die Stimme, die ja auch komplett künstlich generiert ist, eben auch eine menschliche Wärme ausstrahlt. Und insofern ist eben, wie gesagt, das war ein Stück weit ein Experiment, um eben auch auf der einen Seite die positiven Möglichkeiten als auch die Gefahren, die das Ganze mit sich bringt, quasi aufzuzeigen. Wie gesagt, wenn wir an dem Punkt sind, wo eine Singularity stattfindet, also wo quasi diese Self-Awareness einer AI oder der AI als solches, dann wird es problematisch. Und auf der anderen Seite sollte man sich auch fragen, warum viele der Leute, die maßgeblich an der Forschung, Entwicklung, Erstellung von künstlicher Intelligenz beteiligt sind und waren, auch warnen, eindrücklich warnen.
Also mir ist der echte Paul van Dyk lieber. Und ich danke dir, dass du hier warst.
Danke fürs Lesen.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch der Talk eben mit Paul van Dyk gefallen hat, dann kann ich euch noch mehr Podcasts empfehlen. Natürlich alle anderen Folgen von Berlin Sounds Inside Staffel 1 oder 2. Oder auch Paul van Dyks eigenen Podcast, die Vonic Sessions. Da redet er allerdings nicht viel, ne? Da spielt er ja eher Playlists ab. Wer dagegen gerne Leute reden hört, wie wäre es, den beiden Freundinnen Ariana Barbori und Judith Rakers zuzuhören? Die reden in einem Fort. Die eine, Barbori aus Berlin, ist als Comedienne bekannt, die andere als frühere Tagesschausprecherin. Und die unterhalten sich in ihrem Podcast »Was war los gewesen?« einmal wöchentlich über Themen wie KI, ja, hat ja auch Paul van Dyk gerade interessiert, oder über Trauer oder über Kinderwunsch oder über ihr peinliches Privatleben. Das ist auch spannend. Und diesen Podcast gibt es jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.